Hallo Benedikt.
Hallo Sven, hi zusammen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Machtspiel, der Politikshow von NZZ und Bross Stiftung.
Und dann die Kraft im Augenblick, wenn ich zu dir blick und nick, weil ich still da stehe und seh, den Moment versteh.
Da muss man schon mal schön hinhören, oder Benedikt?
Meine Güte, was ist das?
Das ist der offizielle Bundeswehrsong aus dem Jahre 2022 und der Titel lautet Ein Teil vom Wir. Und wenn du das online nachguckst, gibt es auch ein YouTube-Video, da sieht man so Soldaten, die in Slow Motion, in Zeitlupe auf dich zulaufen. Beim Einsatz sind so ein bisschen wie Astronauten, die
unterwegs sind. Aber das ist schon sehr irritierend. Also klingt so ein bisschen wie so ein Slow-Dancing-Song, oder? Also irgendwie, oder ist das jetzt die Probleme der deutschen Armee auf einen Nenner gebracht?
Vielleicht ist es das. Ich glaube, damals war es ursprünglich gedacht als Image-Kampagne. Das sollte die Truppen tatsächlich attraktiver machen. Und vielleicht ist das bald nicht mehr notwendig. Denn wenn die Wehrpflicht wieder eingeführt werden sollte, dann sind wieder sehr viele Menschen Teile vom Wir, ob sie wollen oder nicht. Schön, oder? Pass auf, jetzt kommt's, pass auf. Jetzt.
Bin ein Teil von
Ja, das ist also ganz, ganz schwer erträglich. Müssen wir jetzt, glaube ich, wirklich mit unserem Format voranschreiten.
Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Machtspiel, dem Politik-Podcast von NZZ und Bross Stiftung.
Diese Woche geht es um die Wehrpflicht. Ich bin Benedikt Neff und sage, die Aussetzung der Wehrpflicht in Deutschland ist ein riesiger Fehler. Die Landesverteidigung lässt sich nicht delegieren.
Ich bin Sven Preger und finde, die Wehrpflicht ist nicht gerecht, denn die junge Generation muss die Verantwortung übernehmen und wird belastet. Wieder einmal. Hallo Benedikt.
Hallo Sven, hi.
Eine kurze Bitte an euch da draußen. Da wir wissen wollen, was wir gut und vielleicht auch nicht so gut machen, haben wir euch in die Shownotes eine kleine Umfrage gepackt, die ihr bitte einmal ausfüllen könnt für uns. Das wäre ein ganz großer Gefallen, den ihr uns tun könnt. Beginnen wir. Europa muss verteidigungsbereit sein, Benedikt.
Hat aber auch sehr viel versäumt in jüngster Zeit. Der Druck der Amerikaner hat nochmal zugenommen unter der Trump-Administration und der zukünftige deutsche Kanzler Friedrich Merz hat da nochmal eine ziemlich klare Ansage gemacht im deutschen Parlament, warum die europäischen Länder handeln müssen.
Die Umstände werden vor allem von Putins Angriffskrieg gegen Europa bestimmt. Es ist nämlich ein Krieg gegen Europa und nicht nur ein Krieg gegen die territoriale Integrität der Ukraine. Es ist, auch wenn Sie das dort und dort anders sehen. Es ist ein Krieg auch gegen unser Land, der täglich stattfindet.
Gegen unser das Land. Dort und dort, da hat er natürlich irgendwie in Richtung der AfD gezeigt oder Linkspartei.
Ich vermute beides, dort
genau,
und dort so
zusammen.
Einmal links
aber
und rechts außen.
Aber ist interessant, also er beschwört hier eigentlich eine unmittelbare Gefahr für Deutschland. Deutschland ist eigentlich auch täglich im Krieg. Die Konsequenz ist klar, es muss sich etwas ändern, weil Deutschland stellt ja selber fest, man ist nicht verteidigungsfähig.
Ja, und er sagt auch ganz klar, unser Land. Ne? Also er bezieht es eben, wie er sagt, nicht nur auf die Ukraine, sondern wirklich zu sagen, das ist eine Auseinandersetzung, in der Deutschland sozusagen Partei ist, direkter Art und Weise.
Genau. Auf mich, muss ich sagen, wirkt es auch ein bisschen hysterisch oder anders gesagt auch, da ist sehr viel politisches Kalkül drin, weil es ging auch darum, entsprechend Finanzen frei zu bekommen, um dann sozusagen diese Koalition zu verwirklichen. Aber ein Punkt ist ja auch, dass es jetzt wieder eine Debatte um die Wehrpflicht gibt in Deutschland.
Wenn man gerade mal guckt, die Koalitionsverhandlungen sind jetzt so in der wahrscheinlich Endphase. Und wenn man sich den Stand anschaut, dann ist es so, Wehrpflicht ist ein zentraler Streitpunkt. Die Union ist für die Wiedereinführung, kann man gar nicht so sagen, Wiederaktivierung der Wehrpflicht sozusagen. Mhm. Und die SPD ist dagegen. Die Position hat nochmal Verteidigungsminister Boris Pistorius klargemacht.
Wir haben gar keine Kasernen in der großen Zahl, die wir bräuchten, um alle Wehrpflichtigen eines Jahrgangs tatsächlich einziehen zu können. Deswegen ist viel wichtiger zunächst mal, dass wir denjenigen eine Perspektive bieten, die das bei uns wollen und die wir gut gebrauchen können. Und dass wir vor allen Dingen erst einmal wieder erfassen, wer ist denn eigentlich da draußen, den wir in unsere Datei aufnehmen müssen. Das ist seit über 10 Jahren nicht passiert.
Der orientiert sich so ein bisschen an diesem, was man so schwedisches Modell nennt,
ja,
ohne jetzt so sehr ins Detail zu gehen. Da geht es um die Verfassung, da geht es darum, die Menschen erstmal, wie er sagt, zu erfassen. Das ist eine Mischung aus Pflicht- und Freiwilligendienst, wobei man sagen muss, in Schweden funktioniert das tatsächlich bislang auf Basis, Menschen werden erfasst und die, die sich freiwillig melden, weil sie geeignet sind, bilden dann die Armee.
Aber weißt du, was ich lustig finde, also lustig darf man das sagen bei dieser Sache, aber ich meine, man macht jetzt wirklich ein Riesenbudget, man finanziert irgendwie nochmal die Armee in ganz neuer Weise mit Milliarden und dann eigentlich dieses kleinkrämerische Statement von Pistorius, die Kasernen und wir haben das nicht und jenes und die Datenbank muss jetzt zuerst und so. Also da, ich finde, das ist schon auch ein Riesengap zwischen dem, was man jetzt erreichen will und wie man dann so auf der Sachebene irgendwie so ein bisschen im alten Schema verharrt.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist normaler deutscher Aufbruch.
Das ist ein normaler deutscher Aufbruch. Auf jeden Fall, das hat auch der Think Tank Brügel und das Kieler Institut für Weltwirtschaft gesagt. Europa braucht eigentlich 300.000 zusätzliche Soldaten, wenn man gegen Russland sozusagen bestehen möchte in einem Krieg. Ich möchte jetzt gleich mal von dir wissen, würdest du denn dein Land verteidigen, wenn du müsstest?
Das ist wirklich eine schwierige Frage, finde ich. Also wenn ich versuche, ehrlich zu antworten, ist das wahrscheinlich ein Jein. Also ich kann mir, ist ja zum Glück eine hypothetische Frage, ich kann mir sehr schwer vorstellen, die Waffe in die Hand zu nehmen, um, weiß ich nicht, in 1000 Kilometer Entfernung, wenn ich jetzt zum Beispiel annehmen würde, ich würde in Freiburg wohnen und dann in Berlin irgendwas zu verteidigen. Und ich glaube, das wird was komplett anderes, wenn das bei mir geografisch nah ist, also ich komme zum Beispiel aus dem Rheinland, wenn das jetzt Bonn oder Köln oder sowas wäre. Und ganz wichtiger Faktor natürlich, was passiert denn, wenn Familie von mir betroffen wäre oder Freunde? Dann glaube ich, ist das was anderes. Aber
und ich meine, es ist interessant, du stellst jetzt schon sehr viele Rückfragen.
Ich eier so rum.
Du eierst ein bisschen rum, aber gerade darum wollte ich auch diese Frage stellen, weil diese Frage wurde ja verschiedenen Leuten auch gestellt und jetzt thematisieren wir relativ viel oder ist das auch in Medien großes Thema. Was sagt denn eigentlich die Bevölkerung?
Wir haben zusammen ein paar Zahlen zusammengestellt. Nimm uns mal mit, damit man so einen Einblick kriegt, was Leute denn eigentlich wirklich fühlen und denken in Europa.
Genau. Es gibt schon mal eine sehr interessante Umfrage aus Großbritannien vom Januar 2024. Die sorgte auch entsprechend für Aufsehen. Und da kam zum Ausdruck, dass etwa ein Drittel der unter 40-Jährigen den Dienst an der Waffe verweigern würden. Und selbst, das ist wichtig, selbst bei drohender Invasion. Also unmittelbarer Angriff, ein Drittel würde sagen, jetzt mal Stand heute oder Stand 2024, ich würde keinen Finger rühren, um das Land zu verteidigen.
Das würde man wahrscheinlich sogar anders erwarten bei den Briten, die ja eigentlich doch ein sehr enges Verhältnis auch zu ihren Streitkräften irgendwie haben. Aber vielleicht ist auch die Idee dieser Invasion so abstrus oder abstrakt für die Briten, auch aufgrund der Insellage. Aber es ist eine bemerkenswerte Zahl auf jeden Fall. Was sind denn in anderen europäischen Ländern?
Es gibt eine Gallup-Erhebung, auch von 2024. Da ist auch der Befund, dass weniger als 50% zur Waffe greifen würden in den meisten Ländern, die befragt wurden. Kann ein paar einzelne Zahlen nennen, das ist noch interessant. Also bei den Schweden würden zum Beispiel 47%, die würden kämpfen. Bei den Polen sind es 45%. Da sieht man ganz klar die Nähe zu Russland. Das scheint eine Rolle zu spielen. Interessant, die Schweiz, da würden doch auch 41% sagen, sie würden das Land verteidigen. Können wir da nochmal drüber reden?
Sehr gerne.
Schlusslicht, und gut, über Deutschland müssen wir zuerst natürlich auch noch reden, 20% würden das Land verteidigen. Bei Italien 14%.
Das ist schon wenig.
Es ist extrem wenig. Ja. Also muss man sich eigentlich als Politiker dieses Landes Sorgen machen, finde ich.
Aber vielleicht ist es auch tatsächlich ähnlich wie bei Großbritannien, dass die Italiener und Italienerinnen für sich denken, hey, wir sind so in der Mitte Europas angekommen, für uns ist die Gefahr eigentlich nicht spürbar. Vielleicht würde sich die Zahl in dem Moment einer realen Bedrohung tatsächlich verändern, aber man weiß es eben nicht. Und wie du richtigerweise sagst, im internationalen Vergleich ist sie halt doch sehr, sehr niedrig, mal so vorsichtig
ausgedrückt. Genau, also ich glaube auch, mit zunehmender Distanz zu Russland ist natürlich sozusagen diese politische Botschaft, die jetzt ganz viele Politiker in Europa haben, dass wir in einem Krieg sind mit Russland, wird zunehmend mit jedem Kilometer Abstand eigentlich gefühlt weniger glaubwürdig. Das sieht man ja auch zum Beispiel in dieser Koalition der Willigen, die jetzt sozusagen eine Initiative bilden will, um die Ukraine zu unterstützen und sozusagen die Hilfe der USA zu ersetzen, dass da gerade auch die südlichen Länder und die weiter weg sind, also Spanien, Italien, deutlich skeptischer sind.
Hast du das Gefühl, dass diese Statistik, also man fragt jetzt, wer würde zur Waffe greifen, wer nicht, vielleicht nicht nur die Bereitschaft dazu abfragt, sondern auch so eine Art Unsicherheit oder Misstrauen zum Ausdruck bringt? Weißt du, was ich meine?
Ja, glaube ich absolut. Und die hat ja vielleicht vorher auch in deiner ersten Reaktion schon eine gewisse Rolle gespielt. Also was heißt eigentlich Landesverteidigung heute? Ein Deutscher, der diese Frage beantwortet, würdest du das Land verteidigen? Der fragt sich doch dann gleich, wo würde ich das verteidigen? Mhm. Würde ich mein Land in Görlitz verteidigen, in Frankfurt an der Oder, in den deutschen Grenzen? Oder könnte das auch heißen, ich verteidige das in Odessa oder in Lviv oder irgendwo? Weil es ist sozusagen gerade mit diesem europäischen Gebilde und mit dieser europäischen Solidarität stellen sich natürlich auch Fragen, ob da nicht auch die Landesverteidigung eben schon außerhalb der Grenzen passiert. Und da wird sicher dann das Misstrauen oder sozusagen die Zustimmung für so eine Landesverteidigung, die nicht im eigenen Land ist, die ist sicher sehr viel niedriger.
Es gab ja mal in Deutschland jemanden, der versucht hat, diese Frage zu beantworten. Mhm. Peter Struck war im Jahr 2002 Verteidigungsminister von der SPD und der hat auf einer Pressekonferenz mal diesen sehr, sehr, sehr berühmten Satz gesagt.
Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.
Genau.
Ich finde das interessant, weil ich habe das Gefühl, dieser Satz steckt den Deutschen richtig in den Knochen.
Ja, selbst wenn man sich, glaube ich, nicht daran erinnert, ist so vielleicht ins kollektive Bewusstsein die Erkenntnis eingedrungen, dass wir nicht geografisch nur über das Gebiet der Bundesrepublik reden. Mhm. Also mal egal, ob man das jetzt noch kennt oder nicht, aber es ist eben die große Angst vor Einsätzen in anderen Ländern, die da, glaube ich, zum Ausdruck kommen.
Absolut. Kommt. Und ich meine, das ist nicht nur in Europa, sondern es betrifft sogar Amerika auch. Ich meine, die Skepsis gegenüber Auslandeinsätzen ist wirklich massiv gestiegen. Nach Irakkrieg, Afghanistankrieg etc. Also es wurde einfach auch zu oft widerlegt, dass der Blutzoll riesig war und das politische Ergebnis zum Teil fatal oder sogar kontraproduktiv, dass es wieder zurückgefallen ist.
Mhm. Es gibt, ich habe dir was mitgebracht, so ein bisschen, wenn wir jetzt auf die Wehrpflicht gucken, lass uns einmal so historisch einsortieren, wo die in Deutschland herkommt. Es ist so, dass wir in der Bundesrepublik Wehrpflicht tatsächlich schon seit 1956 haben. Interessant ist ein Fakt, also dass schon im ersten Grundgesetz von 1949, also davor, schon die Kriegsdienstverweigerung aufgenommen wurde. Und jetzt hat man bei uns beiden vorhin schon gemerkt, bei den Begrifflichkeiten versuchen wir gerade einigermaßen präzise zu sein, was so wird die Wehrpflicht wieder eingeführt oder so. Das hat was damit zu tun, dass sie 2011 nicht abgeschafft wurde, sondern ausgesetzt wurde. Das war damals ein Vorhaben von Karl Theodor zu Guttenberg, der war Minister unter Angela Merkel damals. Das heißt, und das ist, glaube ich, wichtig, dass die Wehrpflicht als solche immer noch im Grundgesetz steht, aber eben ausgesetzt ist. Mhm. Und in der Konsequenz, wenn man jetzt guckt, das war 2011, also vor 14 Jahren, ist die Bundeswehr heute eben eine Freiwilligen / Berufsarmee. Mhm. Und wenn man sich da jetzt einmal ganz kurz die Zahlen anguckt, die haben uns nochmal rausgesucht, also Stand Januar 2025, dann ist das so, dass es insgesamt knapp über 180.000 Soldatinnen und Soldaten in der deutschen Bundeswehr gibt und circa 80.000 weitere zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also so ganz grob sind das 260.000 Menschen. Und der aktuelle Generalinspekteur der Bundeswehr, das ist Carsten Breuer, der ist General vom Rang her, der sagt, dass der Bundeswehr momentan, und das ist die entscheidende Zahl, rund 100.000 Soldaten fehlen.
Ich meine, diese Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht kam durch das zweite Kabinett von Angela Merkel zustande. Also die Konservativen haben sich von dieser Wehrpflicht, die auch schon eine jahrzehntelange Tradition in Deutschland hatte, getrennt. Und jetzt sind es eigentlich wieder die Konservativen unter Friedrich Merz, die das wieder einführen wollen.
Du hast dir ein bisschen auch die internationalen Sachen angeguckt. Kann man sagen, was die Menschen in Europa fühlen oder denken zum Thema Wehrpflicht?
Ja, also interessant finde ich, dass eigentlich sozusagen der Zuspruch für die Wehrpflicht sehr viel höher ist als sozusagen bei der Frage, wollen Sie Ihr Land verteidigen? Also viele Leute finden, die Wehrpflicht ist eine gute Sache. Sie wollen zwar nicht selber das Land verteidigen, aber das Prinzip der Landesverteidigung durch die Bürger finden sie eher gut.
Es gibt ein Beispiel, was relativ aussagekräftig ist, das ist Polen. Auch da, du hast es vorhin schon angedeutet, höchstwahrscheinlich spielt die Nähe zur Ukraine eine Rolle. Polen hat eine Freiwilligenarmee und seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine 2022 ist alleine diese Armee aufgestockt worden um 50.000 Soldaten. Und wenn man mal nach Polen guckt, dann sagen die Menschen da, hey, trotz Freiwilligenarmee 55% sind für die Wiedereinführung dieser Wehrpflicht. Also da merkt man ganz deutlich die Auswirkungen, die der Krieg in der Ukraine hat. Mhm. Was spannend ist, und das glaube ich ist ein entscheidender Faktor, ist die Altersverteilung. Also wenn man sich mal anguckt, wie stimmen die 18- bis 29-Jährigen zu der Frage, die sind nämlich in der Mehrheit gegen die Wehrpflicht. Mhm. Sie würde es ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch betreffen. Genau. Und die über 30-Jährigen stimmen für die Wiedereinführung oder Einführung der Wehrpflicht. Also da sieht man eine klare, wen betrifft es und wen betrifft es nicht.
Und interessant, aber wirklich auch der Rückhalt, den die Idee in Deutschland genießt. Also laut dieser Umfrage sind 58% für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. In Frankreich sind es sogar 68%. Das ist schon bemerkenswert.
Ja, wir haben übrigens, wenn das jetzt sehr viele Zahlen auf einmal sind, einen sehr großartigen Analyseartikel zu den Zahlen zu Europa, was das aussagt, für euch in die Shownotes gepackt. Da hat unsere Kollegin Julia Monn etliches zusammengestellt.
Genau.
Das findet ihr in den Shownotes. Benedikt, vielleicht kann ich dich das einmal fragen, weil wir jetzt auf Deutschland schon geguckt haben. Wie ist das denn, ich hätte jetzt fast gesagt bei euch, jetzt lebe ich natürlich auch in der Schweiz. Wie ist das denn bei euch in der Schweiz, Benedikt? Euer Verhältnis zur Wehrpflicht.
Genau,
ihr habt sie ja.
Die Schweiz hat natürlich,
natürlich
die Wehrpflicht. Aber das finde ich, darum finde ich auch diese 41% interessant, die sagen, sie würden ihr Land verteidigen.
Aber das ist gesunken in den letzten
Jahren. Ja, ist gesunken, aber ist ja mit 41% immer noch massiv höher als in ungefähr bei den 20 oder 23%, die in Deutschland. Also da sieht man schon, die Idee, das Land zu verteidigen, ist schon mal gesellschaftlich ganz anders verankert.
Warum ist das bei euch so anders als bei uns?
Das ist natürlich mal so, dass es gibt eine Aushebung in der Schweiz. Jeder Mann, der 18 Jahre alt ist, geht an diese Aushebung. Dann ist man tauglich oder untauglich.
Das ist so eine Musterung, würden wir
genau
sagen.
Genau. Man kommt dann entweder in die Rekrutenschule, ins Militär oder man kommt in den Zivildienst oder in den Zivilschutz, wenn man untauglich ist. Und dann findet eine Rekrutenschule statt und die Gesamtdienstzeit ist 245 Tage. Man hat dann immer wieder so Wiederholungskurse, wo man alle 2 Jahre meistens geht man wieder in dieses Militär und sozusagen hat so ein kleines Trainingsupdate.
Ihr habt eure Waffen auch weiterhin zu Hause, ist das richtig?
Ja, man kann die Waffe noch nach Hause nehmen. Da, also früher, ich war ja nicht im Militär, aber ich erinnere mich an meinen Bruder, der hatte sein Sturmgewehr immer zu Hause mit 50 Schüssen.
Und das also war beides, Munition und Waffe.
Munition und Waffe. Und das war schon das Prinzip sozusagen auch. Also der Bürger hat die Waffe selber zu Hause. Nicht der Staat verwaltet die Waffe, sondern der Bürger ist in der Waffengewalt und er bekommt 50 Schuss. Da war sozusagen, die waren da, das Prinzip war, damit sich dieser Soldat durchkämpfen kann zu seinem Rekrutierungsort.
Ehrlich, das war die Idee dahinter.
Im Ernstfall, genau. Und ich glaube schon, und das hat einfach das, auch die Identität der Schweizer oder wie man die Verbindung zu diesem Militär ist eine ganz andere als in einer Gesellschaft, die keine Wehrpflicht hat.
Jetzt muss man wahrscheinlich fairerweise sagen, dass das Risiko, was damit ja verbunden ist, also das hätte andere Auswirkungen in den USA als in der Schweiz. Also es kommt zu Vorfällen oder ist zu Vorfällen gekommen, aber statistisch gesehen ist das, glaube ich, sehr, sehr, sehr gering. Und ihr habt es dann irgendwann auch geändert.
Genau,
ne?
Das hat sich natürlich dann auch geändert, eben weil es natürlich trotzdem, es gab natürlich dann Missbrauch der Waffe, etc., Suizide. Es gab auch, da gibt es natürlich sowieso auch die ganz grundlegenden Bedenken. Ich meine, in einem Einfamilienhaus ist ein Sturmgewehr mit 50 Schuss. Es ist auch für die Soldaten war das zum Teil natürlich eher
Stress,
eine Belastung, so ein Gerät überhaupt zu Hause zu haben. Dann mittlerweile kann man sie eben einstellen in sogenannten Zeughäusern. Ja, und was ich vielleicht noch sagen will, eben Wehrpflicht klingt dann so, alle gehen ins Militär, so ist natürlich auch nicht, das wäre wirklich ein bisschen ein romantisches Bild. Also in der Schweiz lassen sich natürlich ganz viele untauglich melden, also das ist relativ einfach. Jeder Ort hat so gewisse Ärzte, wo man weiß, kann man irgendwelche Rückenprobleme anmelden und dann kommt man da frei. Und dann sind auch die Unterschiede zwischen den Kantonen zum Teil ganz gewaltig.
Jetzt sagst du aber, und da liegen wir ja mal wieder über Kreuz. Du würdest die...
Jetzt, du willst es nicht einsehen.
Nein, ich will es... genau, direkt die Metaebene aufgemacht. Sven, warum siehst du denn nicht ein, dass ich recht habe? So, also du würdest in Deutschland trotzdem auch sagen, nein, die Wiederaktivierung, Wiedereinführung der Wehrpflicht ist aus deiner Sicht sinnvoll, während ich ja sagen würde, nee, ich glaube, das ist also wirklich Quatsch, ehrlich gesagt.
Genau. Ja,
weil,
ich kann
dir
mal sagen...
Weil.
Ja, nein, ich habe es jetzt ja vielleicht schon ein bisschen... umschrieben. Für mich steht eigentlich das Prinzip im Zentrum. Also sozusagen, ich finde die Idee, dass eigentlich die Macht bei den Bürgern liegt und dass sie selber Verantwortung übernehmen, dass eben Landesverteidigung nicht etwas ist, das man an irgendwelche Profis delegiert. Nein, es ist etwas, worum sich die Bürger selber kümmern. Wir reden ja jetzt in den letzten Wochen auch wieder vermehrt über diesen Begriff von Herfried Münkler, dem Historiker, der von einer postheroischen Gesellschaft
das musst du kurz, nicht jeder kennt Herfried.
Postheroischen Gesellschaft gesprochen hat, wo man sozusagen sagt, eben der Westen hat sich auch sozusagen von der Idee von Landesverteidigung, von einem militärischen Heldentum, von der Idee, dass man sterben könnte fürs Vaterland etc., von all diesen Gedanken sehr, sehr stark entfremdet.
Und andere nennen das einen guten Entwicklungsschritt.
Ja, aber wir sehen jetzt auch, dass es vielleicht auch ein bisschen ein... Wir haben vielleicht auch in gewissen Träumen gelebt. Also das ist ein schöner Gedanke und die Idee, dass wir nicht schießen müssen und nicht ins Militär müssen, dass wir das Land nicht verteidigen müssen. Jeder findet das gut, aber wir sind jetzt mit einer Weltlage konfrontiert, wo Amerika signalisiert, wir wollen nicht mehr eure Verteidigung einfach so übernehmen, wie wir das immer gemacht haben. Und wir sind auch mit Russland konfrontiert, dass sozusagen die territoriale Integrität eines Nachbarlands ganz massiv in Frage stellt,
genau,
und es angegriffen hat.
Genau, ich glaube, da sind wir beide uns auch einig. Also es geht mir zum Beispiel auch nicht um Pazifismus. Was mich so ein bisschen irritiert an der Argumentation ist, jetzt sagst du ja sinngemäß, es braucht sozusagen eine Verantwortungsübernahme wieder der Bevölkerung. Ich finde ja, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit einer Aufgabe auch heißen kann, wir delegieren das verantwortungsvoll an die Menschen, die das können. Also ich finde es nicht schlimm zu sagen, wenn ich mir angucke, welche Fähigkeiten ein Militär mitbringen muss, dass das Profis machen. Also wenn wir die Wehrpflicht wieder einführen, haben wir ganz viele junge Menschen, von denen vielleicht auch etliche da gar keinen Bock drauf haben, aber du schaffst letztendlich eine Amateurarmee für die Aufgaben, die es braucht. Brauchst du Profis. Also ich finde gar nicht, dass das die Verantwortungsübernahme kann darin bestehen, die Aufgabe gut Profis zu übertragen und das zu managen.
Also ich meine, ich wäre mit dir noch einig, ja, eine Armee braucht immer auch Profis. Ich meine, du kannst nicht nur eine Milizarmee haben. Du brauchst immer einen Stamm von Leuten, die das sozusagen professionell haben.
Also Milizarmee als Armee aus der Bevölkerung als
genau.
Ehrenamt oder Nebentätigkeit.
Aber ganz ehrlich, ich finde, du bist eigentlich schon in einer Art Realitätsverweigerung. Du redest dir eigentlich die Lage genau mit diesem Modell auch schon wieder schön.
Wieso?
Weil ich dir sagen kann, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel der Ukraine-Krieg auch etwas lehrt, ist, dass wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann müssen alle an die Waffen. Es gibt nicht die Idee, dass du dann irgendwie von 200.000 Profis verteidigt wirst. Ich meine, man hat gedacht, diese Art der Kriege und Feldschlachten, das sei irgendwie vorbei. Aber dieser Krieg zeigt, es ist nicht vorbei. Und ich finde es nur noch ein Punkt. Ich meine, in der Ukraine sind jetzt Leute bis 60 Jahre, Männer, wehrdienstpflichtig. Ich meine, stell dir das vor. Darum ist auch die Idee...
Das würde übrigens auch uns beide betreffen. Ne?
Ja, was so genau. Aber dass du auch sozusagen das Gefühl hast, ja, ich bin in der Schweiz vielleicht auch als 40-Jähriger, ja, ich bin ja ausgemustert aus der Armee. Ja, was gilt das im Ernstfall? Eigentlich gar nichts. Wenn du auf zwei Beinen stehen kannst und mit einem Gewehr schießen, wirst du tendenziell... Und dann ist es doch besser, wenn du vorbereitet bist und eine Ahnung hast.
Genau, und da würde ich sogar, ich verstehe, was du sagst, ich weiß nur nicht, ob das stimmt. Also im Sinne von, die Leute, die jetzt in den Krieg noch eingezogen werden, also Rekrutierung und Aktivierung zum Beispiel auch in Russland oder auch in der Ukraine, das sind ja trotzdem immer noch auch Menschen, die nochmal lernen müssen. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, vor 7 oder 8 Jahren deinen Dienst gemacht hast in der Wehrpflicht, das heißt ja noch lange nicht, dass du in der Lage bist, das zu behalten, dich daran zu erinnern, dass sich nicht auch Dinge weiterentwickelt haben. Was ich sagen will ist, du fängst doch wieder bei Null an.
Da würde dir jetzt in Schweizer sagen, dafür haben wir
50
ja
Schuss zu Hause.
Darum haben wir ja die Wiederholungskurse.
Ja.
Und weißt du, ich meine, es findet auch das würde ich nicht unterschätzen, es findet auch ein Know-how-Transfer statt.
Ach, Benedikt.
Nein, es kommen Leute mit ihren Expertisen, die sie aus ihren Jobs haben, seien sie Informatiker, seien sie Architekten, was auch immer, diese Kompetenzen kommen in die Armee rein, gleichzeitig kommen auch wieder Armeekompetenzen in die zivile Gesellschaft rein.
Das ist nicht durchdacht aus meiner Sicht, in beide Richtungen nicht, weil wenn du junge Leute in das Militär, in die Wehrpflicht reinnimmst, also die sind 18 oder 19 zum Beispiel in Deutschland, das sind keine Informatiker, lass mich ausreden, das sind Schüler oder Auszubildende oder so, ich will nur sagen, die haben Skills, aber nicht die du gerade behauptest. Oh. Und warte, und den anderen Gedanken andersherum genauso. Wie groß sind denn die Skills? Also in Deutschland gab es immer diesen Punkt, dann konntest du beim Bund noch deinen LKW-Führerschein machen oder so. Aber worauf ich hinaus will, ist, auch die Skills, die du rücktransferierst in die Gesellschaft, sind vielleicht aufgrund eines Wehrdienstes sehr, sehr, sehr gering. Ich sage nicht, dass es nicht da ist. Ich sage nur, es hört sich immer so gut an, aber ja, so viele Skills sind das
aber
nicht,
die rotieren. Aber weißt du, mein Eindruck ist wirklich, dass ihr Deutschen auch komplett entfremdet seid von der Armee. Und das hat auch mit eurer Geschichte zu tun, ist klar. Aber ich glaube, ihr müsst jetzt wirklich mal diesen Gap wieder schließen. Und aus deiner Argumentation höre ich eigentlich schon wieder so raus, Militär ist mir eigentlich so ein bisschen unangenehm, das sollen Profis machen, ich möchte mit dem möglichst nichts zu tun haben. Ich würde sagen, es wäre echt gut, wenn ihr Deutsche genau wieder sehr viel mehr mit
aber
diesem
warum?
Militär zu
warum,
tun hättet.
Warum hilft das, um sozusagen das an Aufgaben zu lösen?
Weil du sonst wird das, ich meine, man sieht doch jetzt, ist ein riesen Gap vorhanden. Man hat eine Politik, die Milliarden plant, die auf Selbstverteidigung macht und jetzt Deutschland übernimmt wieder Verantwortung. Aber wo sind denn die Menschen, die irgendwie diese Verantwortung wahrnehmen wollen? Ich glaube, das braucht auch einen Kulturwandel in Deutschland. Und ich glaube, da könnte die Wehrpflicht wirklich helfen. Weil ich finde, so da, du hast auch dieses Element, der Bürger nimmt selbst Verantwortung und der Staat schenkt aber auch Vertrauen an den Bürger. Er traut ihm das zu.
Welche Menschen bei der jetzt, wenn du die Wehrpflicht jetzt wieder aktivieren oder einführen würdest, würden denn dann in die Verantwortung kommen? Das wäre.
Das ist jetzt ein Joker.
Das ist die Gen Z. Und zwar, da habe ich zwei Dinge, die mir wichtig sind. Das eine, man muss sich ja mal fragen dürfen, wollen die das? Also die wollen Verantwortung übernehmen, aber vielleicht in anderer Form und in anderer Form der Gesellschaft. Mhm. Also man drückt ihnen etwas auf, was sie nicht wollen. Das ist ein massiver Einschnitt in ihre Freiheitsrechte. Und übrigens, ich will jetzt nicht die Corona-Debatte hier riesig aufmachen, aber schon darunter hat diese Generation sehr gelitten. Ich weiß, das sind nicht dieselben Menschen, die vor 5 Jahren darunter gelitten haben, aber man nimmt wieder eine bestimmte Generation in die Pflicht, die das
ja
nicht wollen. Das
aber es
ist
ja
nicht gesellschaftlich in Ordnung.
Aber es wäre ja doch ein wegweisender Beschluss. Und es geht ja nicht um die Schikanierung dieser jetzigen jungen Generation, sondern es wäre ja ein Modell, das dann auch für künftige Generationen hoffentlich noch gelten würde.
Aber treffen wird sie trotzdem.
Und die Wehrpflicht hat ja auch, ich meine, hat ja auch für ältere Generationen auch schon gegolten. Ich glaube einfach auch, dass dass wirklich in Deutschland, mir kam auch nochmal diese wunderbare Kampagne in den Sinn von der deutschen Wirtschaft,
ich dachte,
deutschen
du sprichst
Medien.
Jetzt nochmal auf das Lied.
Nein, die von einer Zusammenland-Kampagne. Von das Zusammenland haben sie beschworen. Und ich würde mal sagen, fang doch mal an, ein Zusammenland zu machen, in dem wirklich mal alle in diese Armee gehen. Ich glaube, das würde in Deutschland, in diesem verkrusteten Land, echt einiges lösen und auch den sozialen Kitt stärken. Weil das finde ich auch interessant in der Schweiz. Die Armee ist der Ort, wo Leute plötzlich wieder zusammenkommen, die irgendwie schon eigentlich ab der Primarklasse immer sozusagen in verschiedene Gruppen gemischt wurden. Plötzlich in der Armee ist wieder irgendwie ein Germanist trifft auf einen Plattenleger und so weiter. Also man merkt nochmal, es findet eine Durchmischung statt, die es sonst eigentlich kaum in Organisationsformen in der Schweiz gibt. Und das ist ein ziemlich ist auch ein Realitätscheck.
Absolut, das ist es. Wenn das eine gute Erfahrung ist, die man da zusammen macht, hast du natürlich einen Punkt. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn man die Menschen in die Pflicht nimmt für eine Wehrpflicht, dass die diese Erfahrung gar nicht im Guten machen. Die gehen nach dem Jahr raus und sagen, es war langweilig, ich habe da nichts mitgenommen, die Erfahrung mit den Leuten war ein bisschen schräg. Plus, Benedikt, unterschätzt das bitte nicht, ein Jahr lang in Unterkünften und Kasernen, die in keinem guten Zustand sind, sagt der aktuelle Verteidigungsminister Deutschlands, ist jetzt auch nicht die allermegaste tolle Gruppenerfahrung.
Aber weißt du, ganz ehrlich, da finde ich jetzt auch, wirst du dem Ernst der Lage auch nicht ganz gerecht. Es geht jetzt nicht primär um eine tolle Gruppenerfahrung. Es geht nicht um einen Töpferkurs oder so. Es geht darum, eine Gesellschaft irgendwie wehrfähig zu machen.
Aber das ist ja, ich habe ja nur darauf geantwortet, weil du sagst, hey, das ist sozialer Kitt, der dadurch entsteht. Und ich sage ja nur, das Argument ziehe ich in Zweifel, weil ich nicht weiß, ob die Erfahrung wirklich dazu für sorgt, dass sozialer Kitt da ist. Mhm. Dass wir jetzt verteidigungsbereit werden müssen in Europa, in den einzelnen Ländern, das finde ich total richtig. Was mich nochmal umtreibt dabei, ist, wie stellt man jetzt wirklich eher auf einer systemischen Ebene, auf einer abstrakteren Ebene, habe bislang ja eher ein bisschen pragmatisch argumentiert, wie stellst du sowas her wie Wehrgerechtigkeit? Also wir haben in Deutschland ungefähr 700.000 Menschen pro Jahr, die werden 18 Jahre, also volljährig, wenn man mal sagt, das ist ungefähr der Zeitpunkt, an dem es dann stattfindet, die ziehst du ja trotzdem nicht alle ein. Also du musst auch da wieder über Gerechtigkeit und so weiter nachdenken.
Aber ich finde, du bist
jetzt
schon so ein bisschen im Pistorius-Kleinkrämer-Modus oder so, also du siehst eigentlich nur die Probleme.
Gerechtigkeit ist für dich ein Kleinkrämer.
Nein, ich glaube, man müsste auch einfach mal die Idee etablieren, dass der Bürger für die Verteidigung auch verantwortlich ist. Und dann, das andere sind so, wie man das dann genau macht, was das Programm ist, wie man die Leute genau ausbildet, dass es nicht langweilig ist, wie schafft man genug Räume, Kasernen etc.
Musterungsämter und so weiter. Du weißt, dass wir Deutschen sehr, nein, aber jetzt mal genau ohne Ironie, du weißt, dass das für uns so ein, das ist ein Ding für uns, ne? Das ist so Aufwand und also es wäre für andere auch Aufwand, aber wir kümmern uns darum und das ist in keinem guten Zustand. Ich will gar nicht so den jankeligen Tonfall reproduzieren.
Aber,
aber du würdest eher sagen, das muss man lösen, so, wenn man das will, ne?
Ja, ich glaube, man könnte jetzt über die Verteidigung sprechen und ihr sprecht irgendwie schon wieder über die Kasernen. Bleiben wir doch mal beim Prinzip und bei dem ganz fundamentalen Commitment zu dieser Aufgabe.
Weil du das Gefühl hast, man muss sich auf dieser Ebene erst committen, damit man die anderen Probleme angeht? Also hast du Sorge davor, weil es ist ja eine Frage, wie findet Ausbildung dann statt, wie kriegt man das hin, wie ist die Organisation? Das sind ja legitime Fragen, aber du hast so das Gefühl, wenn man das zu früh reinnimmt, das Argument, dass man dann gar nicht erst ein Commitment auf einer grundsätzlichen Ebene erzeugt.
Man versucht einfach schon wieder politisch so viele Hürden aufzuzeigen, dass es nicht geht. Und eben, interessant ist ja, faktisch, die Wehrpflicht, sie ist ausgesetzt. Sie ist eigentlich immer noch, also sie wurde nicht abgeschafft. Und das finde ich interessant, dass ja doch auch eben eine Mehrheit in Deutschland eigentlich diese Wehrpflicht wieder möchte.
Was ich mich noch gefragt habe, das ist, muss ich zugeben, ein bisschen ein schwaches Argument vielleicht. Aber man kann ja, weil du sagst so Identifikation und sozialer Kitt oder so, man kann natürlich auch einen anderen Dienst an der Gesellschaft tätigen. Ich weiß, wir reden über Beziehung von Bevölkerung zur Verteidigung, da finde ich, ist Wehrpflicht schon die zentrale Frage, aber man kann natürlich auch darüber reden, hey, was ist ein Zivildienst, was ist ein ökologisches Jahr, wie kann ich der Gesellschaft auch da was geben?
Absolut. Und also ich habe auch Zivildienst gemacht, das ging mehr als ein Jahr. Ganz ehrlich, die Idee auch, für dieses Land etwas, sagen wir, in militärischer Hinsicht, in sozialer Hinsicht zu leisten, das mal eben nicht primär der eigenen Selbstverwirklichung gilt und habe ich Spaß dabei, ist das für mich jetzt eine großartige Zeit? Nein, ich mache das auch für das Land, dessen Bürger ich bin. Das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken und ich glaube, er macht mit den Leuten eben auch etwas.
Ich habe so Sorge davor, dass man jetzt hergeht und sagt, hey, wir sind uns einig darin, die Länder müssen verteidigungsfähig werden, Deutschland eingeschlossen. Und ich glaube, ja, mit der deutschen Geschichte haben wir zu Waffen, Militär ein nicht ganz einfaches Verhältnis. Ich habe trotzdem die Sorge vor so einer Eskalationsgefahr, dass man jetzt hergeht und sagt, wir befähigen da Generationen auf eine professionelle Art und Weise. Dadurch wird auch die Hemmschwelle geringer, diese zum Einsatz zu bringen.
Glaube ich eigentlich überhaupt nicht. Ich würde sogar sagen, das Gegenteil ist der Fall. Also ich glaube, eine Armee mit Wehrpflicht, also mit Zivilisten in der Armee, ist auch eine zivilere Armee. Es ist eben nicht ein Club von irgendwie 300.000 Rambos, die es einfach das Tollste finden, sozusagen ihr Leben dem Krieg und dem Kampf zu widmen. Nein, es kommen Leute, die auch ein ganz anderes Leben haben, die sich nicht einfach nur irgendwie, ich will jetzt auch nicht Soldatenunrecht tun, aber es findet eine Durchmischung statt. Es ist nicht eine Truppe von fanatisierten Kriegern. Im Gegenteil, ich glaube, es wird normaler und ich glaube auch die Idee, eben sagen wir so, einfach irgendwelche Harakiri-Aktionen mit so einer Armee durchzuziehen, die hat viel, viel eine geringere Toleranz.
Ich glaube, das muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Wir reden jetzt über Wehrpflicht und gucken darauf. Aber natürlich sind auch die Menschen, die sich in Deutschland, die Soldatinnen und Soldaten, die sich verpflichtet haben und die bei der Bundeswehr sind, das sind ganz häufig Menschen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, die ein Commitment haben, die eine bewusste Entscheidung dafür getroffen haben und die da sehr wohl einen Wert draus ziehen. Auch wenn wir ganz am Anfang so ein bisschen vielleicht belächelnd auf das Lied geguckt haben der Bundeswehr. Es ist trotzdem, glaube ich, eine Mischung aus gute Werte, eine Gemeinschaft, auch eine Mission, für die man steht. Ich will nur diesen Menschen auch irgendwie nochmal gerecht werden, bevor das so einen Zungenschlag
natürlich,
irgendwie bekommt.
Natürlich. Ich fand es ja auch noch interessant, wir hatten heute in der NZZ auch noch ein Interview mit einem Philosophen, das war Cameron Abadi, und der hat sich auch so ein bisschen mit diesem deutschen Dilemma und wie geht man jetzt mit der Verteidigung um und Wehrpflicht und will man das überhaupt und so weiter. Und er hat dann eigentlich gesagt, die Deutschen brauchen eigentlich nicht die Wehrpflicht, sondern sie brauchen die Atombombe. Das löst eigentlich alles. Würde dich das überzeugen?
Nein, überhaupt nicht. Das ist so, ja, ich schmunzel, weil natürlich das ist so das kalte Kriegsargument schon in Deutschland, ne? Dass man immer hergegangen ist und gesagt hat, naja, in Deutschland war das immer sozusagen, wenn die Atombombe kommt, dann brauchst du auch kein Militär mehr. Das ist ja so diese Argumentationslinie. Und zweitens, glaube ich, also vielleicht mag ich mich irren, aber ich glaube, wären wir uns, glaube ich, relativ einig, dass wir nicht bereit wären, Atombombe zu zünden.
Das hat eben der Philosoph Abadi genauso gesagt. Er hat gesagt, das sei das Problem. Die Welt würde es Deutschland nicht zutrauen, auch im Notfall diese Bombe zu zünden. Und dann ist natürlich die ganze Abschreckung dahin. Was dazu führt?
Was heißt denn das?
Ja, die ganzen Diskussionen, die wir jetzt hier geführt haben, die muss, glaube ich, auch Deutschland führen. Und die Diskussion um die Wehrpflicht und wie man dieses Militär neu organisiert, die Frage bleibt. Und da muss jetzt Deutschland eine Lösung finden.
Da brauchen wir wahrscheinlich als Land tatsächlich eine Antwort zu, die den aktuellen Herausforderungen gerecht wird. Das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Brost-Stiftung. Ich bin Sven Preger.
Ich bin Benedikt Neff. Anregungen, Kommentare und natürlich Beiträge zur Debatte gerne per E-Mail an machtspiel@nzz.de.
Und die ganzen Links zum Thema findet ihr in den Shownotes. Dort ist auch der Link zu der Umfrage, die wir reingestellt haben. Wir wollen nämlich wissen, was machen wir gut und was machen wir nicht so gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.
Ciao zusammen.